Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Luftkissenschuh für ein schmerzfreies Leben.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 7. Oktober 2024. Die Freiheit aus den Bergen, so lautet der Titel eines genialen Aufsatzes des britisch-österreichischen Philosophen Karl Raimund Popper, geschrieben in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts. War dieser Aufsatz eine Würdigung, ja eine Hommage an die Bergvölker im Allgemeinen und an die Schweiz im Besonderen. Popper ist der Frage nachgegangen, dem Zusammenhang zwischen Freiheit und Geografie. Und er kam zum Schluss, dass eben diese Bergvölker, die immer wieder verachteten, belächelten und vor allem aus den urbanen Flachlandzonen heraus mit Geringschätzung bedachten Bergvölker, dass die eben historisch gesehen das anstrengende, entbehrungsreiche, schwierige Leben in Freiheit in der Höhe, dem bequemeren Leben in Unfreiheit in der Ebene vorgezogen hätten. Und der Freiheitsbegriff der Bergler sei eben ein Freiheitsbegriff, der auch den Solidaritätsaspekt beinhalte. Denn in der Höhe können sie alleine nicht überleben. Sie müssen auch viel härter arbeiten, sie müssen zusammenarbeiten. Es braucht also diese fein austarierte Balance zwischen Freiheit, das heißt Abwesenheit von staatlichem Zwang durch eine ja, despotisch-monarchisch-aristokratische Ordnung hin zu einer eben stärker kooperativ-freiheitlichen Form der Selbstorganisation in den Bergen. Und ich glaube, damit ist ein wichtiger Zusammenhang erkannt. Man kann die Bedeutung des Geografischen für die Ausprägung der Mentalitäten nicht hoch genug veranschlagen. Damit lässt sich sehr viel erklären und auch veranschaulichen. Nehmen Sie nur die Schweiz, eben geprägt, oder Österreich zum Teil auch von den gebirgigen Regionen, das Tirol auch ein widerständiges, rebellisches Gebiet, die Schweiz sowieso eine schwer erziehbare Zone gewissermaßen, dann ganz anders, auch interessant, ich will das überhaupt nicht wertemäßig gegeneinander ausspielen, auch interessant, zum Beispiel Deutschland, ein Flächenstaat, ein Flächengebilde im Zentrum Europas mit offenen Grenzen, Durchmarschgebiet fremder Armeen, immer wieder über die Jahrhunderte mit der entsprechenden Konsequenz, dass die Deutschen gezwungen waren, im Unterschied zur Schweiz, einen viel stärkeren Staat aufzubauen. Die Schweiz konnte sich das gewissermaßen ersparen, konnte das vermeiden. Wir sind so etwas Anarchisches. Wir haben uns hinter den sieben Bergen, jetzt augenzwinkend formuliert, natürlich eine Art von urwüchsiger, mittelalterlicher, ja eben Anarchofreiheit auch in der Verkammerung unseres Staatswesens aufrecht erhalten können. Hochinteressant. Und ich komme eben auf diesen Aufsatz, weil ich mich im Moment in den Bergen befinde, in den Bündner Bergen. Ich freue mich, nach meinen Sendungen werde ich dann bald einmal in die Höhe steigen, nicht als Bergsteiger, sondern als Wanderer. Wunderbar hier, schon etwas kühl, zum Teil Schnee auf den Gipfeln natürlich, aber nach wie vor begehbar und auch bewanderbar. Ein wunderbarer Herbsttag steht mir da bevor. Mal sehen, was da an Gedanken sonst noch hochkommt. Noch ein Tipp gleich zu Beginn, dann steige ich in die News ein. Rüdiger Safranski, Hölderlin, komm ins offene Freund, komm ins offene Freund. Ein tolles Buch. Ich finde Safranski sowieso einen der ganz brillanten philosophischen Autoren, Sachbuchautoren. Er kann das sehr verständlich darstellen, auch die hochkomplexen Fragestellungen, denen die Philosophen, insbesondere die deutschen Philosophen, denen die nachgegangen sind. Und hier dieses singuläre Phänomen des Friedrich Hölderlin hat gelebt, Ende des 18., zu Beginn des 19. Jahrhunderts, ein genialer Dichter, ein Poet, der mit, ja, eben mit Gedichten, mit Poesie in Erscheinung getreten ist, aber auch mit Romanen wie zum Beispiel Hyperion. Das sind ganz spezifische Unikate in der Geistesgeschichte, inspiriert natürlich vom Griechentum und von den aufgewühlten Zeiten, von den aufgewühlten Umständen, Französische Revolution, Umbruch, dann die Reaktion, auch die napoleonischen Eroberungen haben damals ihren Anfang genommen und mittendrin, zumindest in der deutschen Hinsicht, dieser Friedrich Hölderlin, der ein hochbegabter, auch brillanter schriftstellerisch beschlagener Mann dann irgendwann auch in die geistige Verwirrung, in die Umnachtung verfiel, dann immer wieder vulkanische Ausbrüche an Kreativität hatte und eben an der Schnittstelle auch ganz bedeutender Persönlichkeiten seiner damaligen Zeit war. Er war bekannt mit Friedrich Schiller zum Beispiel, hat sogar mal Goethe kennengelernt, mit dem Philosophen Hegel und Schelling, hatte zusammen sogar eine Wohnung, einmal eine Wege, würde man heute sagen, zusammen durchlebt. Und ein Buch, das hier also wirklich, wenn Sie sich dafür interessieren, diese geistesgeschichtlichen Kapitel noch einmal auf brillante Art und Weise in Erinnerung ruft. Die Welt ist so interessant, es gibt so viel zu lernen, so viel zu erfahren. Wir waren gestern noch in der Kirche wieder einmal hier im Bündnerland bei einer Musikvesper am Nachmittag, sehr schön mit Orgelmusik von Bach und anderen, dazwischen natürlich Predigten und dort das Markus-Evangelium, das eine Episode bereithielt, jene Episode, wo ein paar Männer, über die man nichts erfährt, einen Gelähmten, weil der Zugang zu diesem Haus blockiert war, weil so viele Leute drin waren, übers Dach mit diesem Bett in dieses Haus hineingegangen sein, hätten ihn also über eine Luke hineingetragen, müssen Sie sich das mal vorstellen, sehr riskant, auch wenn die Häuser damals noch nicht so hoch waren, denn in diesem Haus habe eben Jesus gepredigt mit dem Versprechen, die Kranken heilen zu können. Und der Gottessohn war dann dermaßen beeindruckt von der Glaubensstärke dieser Freunde des Gelähmten, die eben nicht näher charakterisiert werden, auch der Gelähmte selber nicht, von dem man nichts erfährt, er sagt übrigens auch nicht Danke, sondern es ist hier einfach die Glaubensintensität das entscheidende Moment und tatsächlich gelingt es dann, Jesus diesen Gelähmten zu heilen, was dann wiederum den Protest und die Empörung der Schriftgelehrten nach sich zieht, der Pharisäer, der Intellektuellen, der Gutmenschen, könnte man heute sagen. Was fällt eigentlich da diesem Jesus ein, da wie er da redet, als könne er Sünden vergeben, als könne er da auftreten wie eine Gottheit, das sei ja die ultimative Anmaßung, so etwas geht ja überhaupt nicht. Und eben um diese Leute Lügen zu strafen, habe dann der Jesus diesen Gelähmten geheilt. Und Pfarrer Didier Meyer in Samaden hat das sehr schön anschaulich vorgetragen. Hochinteressant, auch solche, auch ja, selbst wenn man vielleicht ein Skeptiker sein mag, diese geistigen Bezüge, diese Traditionen da in sich aufzunehmen. So, jetzt aber genügend der kulturellen Einführung. Ich gehe da in die Nachrichten. Ich habe es ein bisschen ausgedehnt, weil ich muss gleich mit einem sehr schrecklichen Kapitel anfangen. Heute am 7. Oktober, vor einem Jahr, hat die Landkarte des Nahen Ostens sich verändert. Fürchterlicher Angriff der Hamas, ein Massaker an israelischen Zivilisten, Geiselverschleppung, fürchterliche Gräueltaten, zu Anfang in unseren Medien gar nicht so richtig wahrgenommen. Ich kann mich erinnern, ich war damals in England und habe mir die Berichterstattung dann nachher angeschaut, dann auch im Fernsehen. Man hat das eher etwas heruntergespielt von der Grässlichkeit, von der Fürchterlichkeit. Dann mit der Zeit kamen dann Videos, die auch von den Terroristen selber da aufgenommen worden waren, die einem das Ausmaß dieser Schrecklichkeiten zeigten. In Israel wurde das Ganze als massives Staatsversagen interpretiert, ausgerechnet von jener Regierung, die angetreten war mit dem Versprechen, die Leute sicherer zu machen, und entsprechend hart schlägt nun die israelische Regierung zurück hier im Gazastreifen, wohl auch deshalb, um diese aus dem Gleichgewicht, aus den Fugen geratene Sicherheitsversprechung einigermaßen wieder einzurenken. Was beobachten wir in dieser sehr brodelnden Situation? Ich habe heute Morgen gesehen, Israel stehe vor einem Krieg gegen den Iran. Das war der Titel einer NZZ. Was mir auffällt, ist die offensichtliche Schwäche der US-Administration unter Präsident Joe Biden, die Friedensappelle verbreitet, so wie das die Schweiz auch macht, wie der Kleinstaat, aber für eine Supermacht, die ja nun doch, oder der man nun doch auch zutrauen möchte, dass sie in solchen Situationen schlichtend und auch abmildernd, dämpfend in Erscheinung treten möchte oder könnte, das ist nicht zu beobachten, das ist nicht zu sehen, ist auch nicht angemessen für einen Großstaat bzw. einen Weltpolizisten. Manche Kommentatoren meinen, je nach Verlauf der Ereignisse könnten diese kriegerischen Eskalationen auch die Wahlen in den USA beeinflussen. Da bin ich unsicher, skeptisch. Denn die Amerikaner sind ja nicht direkt involviert, jetzt sagen wir mit Bodentruppen, und haben nicht Bodybags, also Leichensäcke, zu gewärtigen. Also ist das ziemlich weit weg, und im US-Wahlkampf spielt in aller Regel, wie sollte es auch anders sein, die Innenpolitik die ganz entscheidende Rolle. Die Schwäche der UNO, der Weltorganisation, ist ebenfalls zu besichtigen auf diesem Schlachtfeld, in dieser Kampfzone. Denn Israel hat dem UNO-Generalsekretär Guterres soeben die Einreise verweigert, weil man ihm Einseitigkeit vorwirft. Nun, unabhängig von der inhaltlichen Bewertung dieser Vorgänge zeigt Ihnen das einfach die eklatante Schwäche, die jetzt in dieser sogenannten unipolaren oder einst unipolaren Weltordnung herrscht. Die UNO kann nicht Ordnung machen, die Amerikaner können es auch nicht, sie möchten es aber auch in der Ukraine, stoßen aber an ihre Grenzen. Und das war übrigens das Thema, das ich mit dem österreichischen Oberst Markus Reis am Freitag noch besprochen habe, anlässlich der Aufzeichnung meines Pragmaticus in Wien, diese Magazinsendung bei Servus TV. Wir sind beide zum Schluss gekommen, dass im Grunde alle, das ist eigentlich gar nicht so eine schlechte Nachricht, dass alle Großmächte irgendwo an ihre Grenzen stoßen. Weder können die Amerikaner Ordnung schaffen, die Russen allein können es auch nicht, die Chinesen auch nicht. Und die Hoffnung wäre, dass dann irgendwann diese drei Gewaltsraubtiere, diese Riesenstaaten, sich doch noch zusammenraufen und vielleicht gemeinsam hier eine partnerschaftliche und auch die Interessen des globalen Südens und anderer Länder wahrnehmenden Ordnung aufzubauen. Das wäre zumindest meine Hoffnung. Da wird man natürlich als naiv beschimpft. Ja, Sie können das naiv nennen, aber es ist vielleicht auch einfach nur bodenständig und vernünftig, eben von Staaten in Konfliktfällen das Gleiche zu erwarten wie von Menschen, dass man eben fähig ist, auch von den eigenen Ansprüchen und Sichtweisen ein Stück weit herunterzusteigen, um jenen die Hand zu geben, mit denen man auch vielleicht nicht alles gemeinsam zu haben scheint. Fast ein Gottesdienst, Präsident, Ex-Präsident Trump und vielleicht bald Präsident Trump kehrt nach Butler, Pennsylvania zurück, wo er am 13. Juli fast erschossen worden wäre. Ich habe das ja in Moskau damals auf einer Reise, in meiner Interviewreise in die russische Hauptstadt mitbekommen. Auch diese Szenen, wie er unter Feuer sozusagen in diesem Ausnahmezustand aufgestanden ist, fast instinktiv und Fight, Fight, Fight gesagt hat. Eine Art Hymne für seine Anhänger und auch ein Sinnbild der Resilienz, dieses so oft gebrauchte Wort, sehr beeindruckend. Darüber hat übrigens auch Elon Musk gesprochen. Elon Musk, der Milliardär und Unternehmer, der zu Gast war bei dieser Veranstaltung und den früheren Präsidenten Trump gewürdigt hat. Er hat gesagt, die Demokraten würden den Amerikanern das Stimmrecht wegnehmen wollen, sie würden ihnen den Wohlstand wegnehmen, die freie Meinungsäußerung, letztlich die Grundfreiheiten der in der Verfassung garantierten Rechte. Also eine sehr harte Rede, eine sehr wahlkämpferische Rede davon Elon Musk, der ganz offensichtlich nun den Präsidenten auch bei öffentlichen Auftritten unterstützt. Und die Sicherheit, das haben wir auch noch erfahren, sei diesmal über alle Zweifel erhaben gewesen. Eine Teilnehmerin habe mitgeteilt, die Sicherheitskräfte seien allgegenwärtig gewesen. Große Klagen, das ist auch interessant. Was haben die, wo drückt der Schuh in den Vereinigten Staaten? Das ist Preise, Inflation und eben auch Sicherheit, innere Sicherheit im Gefolge der Migrationsprobleme. Klingt ja ziemlich vertraut. Der EU-Anbindungsbefürworter, ja EU-Anbindungsturbo, Simon Michel, FDP, Freisinn, sagt in der NZZ am Sonntag wörtlich: Ich stimme zu, dass die EU in einem desolaten Zustand ist. So weit, so nachvollziehbar. Trotzdem will nun dieser Simon Michel, Chef des ruhmreichen Unternehmens Ypsomed, will also dieser Simon Michel die Schweiz unbedingt institutionell an diese marode EU andocken. Und weil sich Brüssel bezüglich Personenfreizügigkeit trotz Masseneinwanderung pickelhart zeigt und keine Schutzklausel will, das war ja das Thema in der letzten Woche, schlägt Michel vor, die Schweiz solle einseitig eine solche Schutzklausel in Verfassung oder Ausländergesetz schreiben und eigenständig bremsen. Und dies nur vorübergehend, und bis die EU interveniere, habe man ja gebremst. Michel will das als Gegenvorschlag verstanden wissen zur 10-Millionen-Initiative der SVP. Und ich frage mich einfach, warum willst du eigentlich die Schweiz an ein marodes Gebilde, an die EU andocken, institutionell, also an die Vertragswerke, wenn du nicht bereit bist, einen entscheidenden Vertrag einzuhalten, nämlich den über die Personenfreizügigkeit. Und das ist für mich die intellektuelle Unredlichkeit dieser EU-Anbindungsturbo. Auf der einen Seite bejubeln, besingeln sie auf meine, auf für mich skurrile Art und Weise, die Stabilitätsversprechen der Europäischen Union. Dabei gibt es im Moment fast nichts Unstabileres als die EU, gemessen, immer gemessen daran, was die EU sein möchte und was sie sein könnte. Ich vergleiche jetzt das nicht mit Burkina Faso oder einem anderen Land. Da können sie sich natürlich den ganzen Tag auf die Schultern klopfen, wenn das ihr Referenzrahmen ist. Aber das sollten wir nicht zum Referenzrahmen nehmen, weil wir uns damit sozusagen in die Tasche lügen. Nein, warum also nicht diese, also diese Bereitschaft, sich rechtlich der EU zu unterwerfen, aber dann, wenn es nicht läuft, ja, dann suspendiert man dieses Recht. Recht à la carte, das sind doch keine tragfähigen Konzepte. Und im Gespräch hat ihm dann dagegen gehalten in der NZZ am Sonntag Georges Kern, der Uhrenunternehmer von Breitinger, hat gesagt, ja, es gäbe manchmal auch den Versuch, den Ehevertrag neu auszuhandeln im verflixten siebten Jahr, aber das sei in der Regel nicht sehr erfolgversprechend, und er habe auch da seine begründeten Zweifel, dass die Ursula von der Leyen diese neuen Konkubinatsanwandlungen, die da in der Schweiz vorgetragen würden, tatsächlich mit Wohlwollen aufnehme. Wie auch immer, nicht irritiert hier den, der offensichtlich schlagende Kontrast zwischen der Bereitschaft, sich da in dieses EU-Rechts- und Regelwerk, dieses wankende Regelwerk hineinzubegeben, aber dann doch nicht diese Regel einzuhalten, wenn sie einem im Bedarfsfall nicht passen. Das ist einfach nicht schlüssig, das ist nicht, das geht letztlich nicht auf. Hübsche Geschichte im Radio SRF über einen Gemeindepräsidenten im Wallis, der 1976 gewählt wurde, im gleichen Jahr wie in den USA Jimmy Carter. Gemeinderat war er schon 1972. Der heute 75-jährige Edwin Zeiter wirkte so lange in der Gemeinde Bister mit 37 Einwohnern gegenüber der Rieder Alb. Seine Frau habe ihm viel Arbeit abgenommen, Mitarbeiter hatte er keine. Bei Unwettern hat er die Gummistiefel angezogen und selber zum Rechten geschaut. Dabei ist die Bürokratie in einem kleinen Gemeinwesen genauso anspruchsvoll wie in einem größeren. Zeiter ist nicht nur Gemeindepräsident, sondern auch Ziegenzüchter von 80 Ziegen, also fast dreimal mehr Einwohner als in seinem Dorf, und Maler. Und jetzt ist er froh, wenn er das Amt weiterreichen kann. Gott sei Dank haben wir diese Gemeindeautonomie, und Gott sei Dank haben wir hier eben noch lebensnahe Politiker, Pragmatiker, wie diesen Edwin Zeiter, der noch zurückreicht mit seinem politischen Wirken in die Zeit eines Jimmy Carter. Laut Sonntagszeitung, ganz interessant, dicke Post an Asylminister Beat Jans von der Sozialdemokratischen Partei. Auf Anregung von Nationalrätin Martina Bircher, der SVP, hat die zuständige staatspolitische Kommission ihm einen Brief geschrieben, den 22 von 23 Kommissionsmitgliedern aller Parteien unterschrieben haben. Darin wird seine mangelnde Präsenz an den Kommissionssitzungen gerügt, aber auch seine schlechte Kommunikation und die Nichtbeantwortung konkreter kritischer Fragen zum Asylwesen, dass auch seine eigenen SP-Leute in der Kommission Martina Birchers Brief unterschrieben haben, sollte Beat Jans zu denken geben. Die Kommissionen, das sind ja die Fachausschüsse, in denen dann eben diese Themen besprochen werden. Und das ist ganz wichtig, das kann ich aus meiner Nationalratszeit noch sagen, ist ganz wichtig, dass die Bundesräte da jeweils präsent sind. Damit zeigen sie auch den Respekt und die Bereitschaft, sich kritische Voten anzuhören. Das ist viel weniger choreografiert und durchgeplant wie die Debatten, die sterilen Debatten, die sehr stark getakteten Debatten im grossen Nationalratsplenum. Das sind die intimen Auseinandersetzungen, die viel auch schärferen Konfrontationen, die die Bundesräte zu erdulden haben. Und wenn da eben einer nie kommt, dann kommt das eben sehr, sehr schlecht an. Der von SP-Ständerat Daniel Josic geführte kaufmännische Verein kommt in der Sonntagszeitung unter massiven Druck, unter massive Kritik. Der KV verdiene Millionen an Lehrmitteln, welche die KV-Lehrer als miserabel beurteilen. Dennoch macht der KV Druck, dass diese verwendet werden, weil der Verein sonst nichts verdient. Private Lösungen in der Berufsausbildung sind zwar gut, aber wenn die Qualität wie im KV darunter leidet, muss der Staat möglicherweise eingreifen und korrigierend wirken, auch bei der Spitze, die solche Missstände seit Jahren dulden. Also das ist schon erschreckend, wie hier eben auch unter der Aufsicht eines prominenten Politikers, wir haben das ja damals kritisiert, der sehr viele Pöstchen gesammelt hat und damit natürlich auch entsprechend hohe Verdienstmöglichkeiten, sehr viel Gelder abholt, dadurch, dass er eben all diese Sitzungsgelder, diese Zusatzämter übernimmt. Aber wenn du dann das nicht mehr ausfüllen kannst, merkt man eben hier an solchen Beispielen, wenn die Missstände entsprechend groß werden. Druck auf Professor Adriano Aguzzi, weltbekannter Prionenforscher an der Universität Zürich, dieser Druck steigt. Er ist letzte Woche in die Schlagzeilen geraten, bei Publikationen seines Instituts in mehreren Fällen angepasst oder gar widerrufen werden mussten, weil mutmaßlich vorsätzlich gefälschte Resultate veröffentlicht worden sind. Dabei hat ihm die Leitung der Uni Zürich zuvor einen Persilschein ausgestellt. Der Sonntagsblick wirft jetzt aber nicht nur Aguzzis Mitarbeitern, sondern ihm selber Fehlverhalten vor. Er habe sich jahrelang mit einem PhD-Titel geschmückt, der ihm nicht zugekommen sei. Die Uni Zürich sprach von einem Übersetzungsfehler. Aguzzi hat sich viele Jahre MD, PhD genannt. Den medizinischen Doktor trägt er zu Recht von der Uni Freiburg im Breisgau. Der PhD war in Wirklichkeit ein Doktor SCHC, also Ehrenhalber. Zur Erinnerung, unter anderem wegen Tragen seines falschen PhD-Titels musste der neu gewählte Professor für Viszeralchirurgie Rainer E. Grüssner das Universitätsspital nach nur einem Jahr verlassen. Wird Österreich zum Sicherheitsrisiko? Das ist noch eine Schlagzeile, die ich heute Morgen gesehen habe, werde ich dann in der internationalen Ausgabe vertiefen. Dann Bundesrat Gassis nimmt da offensichtlich eine Einladung an. Ich habe darüber gesprochen. Als erster diese Friedenskonferenz China, Brasilien mit ungarischer Beteiligung, Ungarn hier als hinter den Kulissen wirkender Einfädler, die Schweiz auch dabei und Frankreich, das verärgert nun wiederum Zelensky. Da sehen Sie auch, wo Zelensky steht. Da geht es eben auch nicht um den Frieden primär, vor allem dann nicht, wenn die Russen einbezogen werden sollen. Der FDP-Präsident kritisiert die bürgerlichen Partner, unter anderem die SVP. Er sagt, sie rutscht immer mehr nach links. Damit übernimmt er das, was die NZZ jetzt herbeizuschreiben versucht, den Linksrutsch der SVP. Ich bin weiß Gott kritisch gegenüber der SVP, wenn ich Fehlentwicklungen sehe hier, weil ich mich damit ja auch sehr gut profilieren kann, nur schon aus gewissermaßen publizistischem Eigeninteresse. Ja, man muss das hier ganz transparent hinlegen. Ich kann Ihnen sagen, wenn ich diese Beobachtung hätte, hätte ich es Ihnen schon längst mitgeteilt. Nein, da geht es um was anderes. Da geht es eben darum, dass die freisinnige Zeitung NZZ und der Freisinn, wie kommunizierende Röhren, bestimmte Vorwürfe an parteipolitischen Konkurrenten sich zuspielen und gegenseitig verstärken. Immer schön kritisch bleiben. Mit dem Bürokratiemonster leben lernen. Interessanter Titel auch in der NZZ, denn die NZZ gehört auch zu diesen Publikationen, wie Simon Michel zu den Politikern, die die Schweiz ans Bürokratiemonster andocken wollen. Ja, warum will man die Schweiz an ein Monster andocken? Kann man mir das mal erklären? Kann mir das mal die Chefredaktion der NZZ hier erläutern? Mir leuchtet das überhaupt nicht ein. Vielleicht war Jesus gar kein Mann. Ein neues Buch erregt Aufsehen, hochinteressant. Jesus Christus geschlechtslos oder ein Mann. Gott ist ja als Wesen, als allmächtiges Wesen, in dem Sinn geschlechtslos, allerdings mit der männlichen Form, durchaus entsprechend vielleicht sprachlich konnotiert. Nun, war Jesus ein Mann oder eine Frau? Man wird darüber diskutieren, Zeitgeist bedingt. Ich halte ihn für einen Mann aufgrund der Überlieferungen. Auf jeden Fall steht Jesus für die Selbstentzündung des Göttlichen im Menschen. Eine wunderbare Formulierung, übrigens hier von Rüdiger Safranski. Das war's von Weltwoche Daily Schweiz für heute Morgen. Ich melde mich gleich wieder zurück mit der internationalen Ausgabe und freue mich, dass Sie dann auch dabei sind. Und nachher geht es für mich eben etwas in die Höhe da zum Wandern. Mal sehen, was ich da für Aufschlüsse gewinnen kann. Bis bald.